Jonas. Jonas, aufwachen.
Ach, Scheiße.
Du hast den ganzen Winter
verschlafen. Lukas, komm jetzt. Wir müssen loslegen. Lukas.
Oh, Lukas, nicht schon wieder.
Was?
Thomas ist wieder übermotiviert. Wir müssen aufstehen jetzt.
What's up? Radsport-Podcast.
Ich würde sagen, 4 Monate Winterpause reichen. Wir haben ausgeschlafen, wir sind alle wohlgenährt. Nairo Quintana gewinnt Bergetappen. Es ist quasi jedes Jahr Februar. Der Winter ist vorbei, die Saison geht los. Es gibt irgendwelche wilden Rennen, wo wilde Dinge passieren. Grund genug für uns auch mal wieder loszulegen. Wollen wir noch irgendwas sagen? Ich sag mal so, wir haben jetzt 4 Monate keinen Podcast mehr aufgenommen. Aber dafür haben wir uns auch gedacht, wir verzichten komplett auf Vorbesprechung. Einfach komplett Freestyle, wir legen wieder los. Wir haben uns eine lange Pause gegönnt, hatte verschiedene Gründe. Wollen wir dazu Stellung beziehen? Alle viel zu tun, viel Arbeit, wenig Radsport.
Wahnsinnig heftiger Winter für uns alle, aber gut, so viel war jetzt natürlich auch nicht los an Rennen. Jetzt geht's allerdings wieder los und das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir wieder reinstarten. 20. Februar, World Tour Beginn. Das, glaube ich, ist ein ganz guter Anlass, um wieder die erste Folge rauszubringen. Heute mit unserem Gast John Degenkolb. Wir haben mit ihm gesprochen über seine neue Situation bei Team Sunweb. Also,
DSM. Wer unser, Bergi, wir haben nicht, das ist schon über ein Jahr her.
Das also, ist schon
wir
über
werden
ein Jahr.
Noch drauf kommen, dass es wird
wieder. Ich bin gerade aufgestanden. Ich bin frisch aufgestanden.
Du bist gerade frisch aus 2020 aufgestanden. Du hast das ganze Jahr durchgeschlafen, habe ich das Gefühl.
Man muss dazu wissen, dass wir nicht nur keinen Podcast aufgenommen haben, sondern wir haben einfach nicht gesprochen die letzten einen Monate.
Wir hatten wenig Kontakt. Ich habe euch vermisst, muss ich sagen. Also wirklich, ich habe viel gemacht im Winter und wir waren ja alle hier arbeiten. Muss man auch mal da, sagen wir das mal einfach ganz ehrlich den Leuten, wir machen das ja hier einfach aus Spaß, uns macht der Podcast ja Bock, aber wir haben ja mittlerweile alle, sind wir aus unserem Studentenleben entflohen und alle haben hier mehr oder weniger seriöse Jobs, alle in unterschiedlichen Richtungen, alle irgendwo beim Sportfernsehen, das heißt wenig Zeit gemeinsam.
Ich wollte gerade sagen, alle in sehr unterschiedlichen Richtungen. Sportjournalismus im Fernsehen, also das ist schon sehr spezifisch.
Aber sagen wir mal so, sehr verschiedene Sportarten. Also von Formel 1 über Basketball, über Football zu Fußball. Es ist ein bisschen wild, aber sagen wir mal so, wir haben jetzt die Zeit gefunden am Super Bowl Sunday, wo wir uns das dann gleich mit Bier und ungesundem Essen vollschlagen werden. Dachten wir uns, jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Jetzt können wir auch mal wieder in die Saison reinstarten. Nachdem uns auch ein paar Leute geschrieben haben, hört ihr auf, was ist denn überhaupt los? Nee, wir haben einfach nur verpennt. Wir hören nicht auf. Jetzt machen wir auch weiter. Wir haben wieder coole Gäste. Heute Dege. Hab mich sehr darauf gefreut.
Jetzt schon, nach dem ganzen Gelaber jetzt schon, es gibt hat einfach vor bis zu Dege.
Ja.
Das Interview lohnt sich.
Wie gesagt, Vorbesprechung haben wir drauf geschissen. Wir kommen jetzt zu unserem Talk. Wie war euer Winter? Lass es doch mal ein bisschen persönlich werden. Vielleicht interessiert es ja auch irgendwen. Was habt ihr den Winter so gemacht?
Nee, erstmal muss ich dich fragen, was hast du den Winter so gemacht? Denn du sitzt ja mit strahlenden Augen heute eigentlich hier. Dein neues Rad, deine neue Liebe ist unterwegs.
Morgen, also wir zeichnen am Sonntagabend auf, morgen 14. Februar, Valentinstag. Und nachdem ich monatelang gewartet habe, hat sich der Versand gedacht, so, zum Valentinstag kommt die neue Liebe. Ich bin voller Amore, so viel kann ich schon mal sagen.
Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ganz interessant.
Den ganzen Winter habe ich sonst darauf gewartet.
Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ganz interessant. Wie bist du vorgegangen bei der Radsportbestellung? Weil viele Leute wollen sich natürlich gerade wirklich ein Rad auch kaufen, sind vielleicht auf der Ausschau. Wie schwierig war es? Nimm uns mal ein bisschen mit, weil ich glaube, das interessiert tatsächlich einige Leute, die gerade vor demselben Problem stehen, wie du standest.
Ja, sagen wir mal so, ich habe Abstriche gemacht. Das ist wahrscheinlich Regel Nummer 1. Und ich habe lange gewartet. Also ich habe das Rad, das ich mir jetzt letztlich bestellt habe, habe ich lange, lange schon überlegt und geguckt hier und da. Ich bin da mal hingefahren. Also, keine Ahnung, wir werden ja nicht gesponsert oder so. Ich habe mir ein Canyon bestellt, das ist eine deutsche Firma, und bin nach Koblenz gefahren und dann halt auch mal gefragt, wie ist das denn mit Verschleißteilen oder mit Gruppen und so weiter. Und es gibt ja den ein oder anderen Hersteller, die sehr große Lieferschwierigkeiten haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Meldung mitbekommen habt, das wäre direkt mein Ausreißer oder Ausrutscher, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Der LKW, der letzte Woche entführt und ausgeraubt wurde, ich glaube Shimano-Teile im Wert von 10.000 Euro, die da gestohlen wurden. Jonas, Bergi, wer von euch war's? Oder wer von euch da draußen?
Ich mit Sicherheit nicht.
Ich hab da sowas.
Falls einer unserer HörerInnen war, bitte melden, gebt die Teile zurück oder gebt mir zumindest was davon ab. Also, sag ich es mal so, ich habe das Rad dann letztlich nicht, hätte ich es frei entscheiden können, nicht in der Konfiguration genommen. Ich habe jetzt andere Teile dran, aber ich glaube.
Du hast ein Rad.
Ich habe ein Rad, es wird wunderschön, es wird toll. Ich freue mich auf das Jahr 2022, stehen ein paar Dinge an. Aber das war mein Winter. Lange warten, jeden Tag aktualisieren. Ist es jetzt verfügbar? Ist es jetzt verfügbar? Eines Morgens war es verfügbar, dann habe ich direkt bestellt.
Was steht an? Du hast ja schon was geteased. Was steht an, Thomas?
Und damit schalten jetzt alle Radsportfans weg. Für mich steht dieses Jahr der Ironman an. Der erste Langdistanz-Triathlon, der erste Ironman, das Live-Goal. Es wird vielleicht die nächsten Wochen hier oder da mal noch erwähnt.
Thomas fliegt nach Hawaii sozusagen.
Ich, genau. Ja, ich starte direkt durch. Erste Ironman direkt auf Hawaii. Man gönnt sich ja sonst nichts. Aber insofern wird viele Stunden auf dem Rad neben dem Podcast uns die nächsten Wochen begleiten. Und pünktlich zur Tour bin ich aber fertig. Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, mein Ironman ist am Tag, wo die Tour beginnt. Ich weiß es nicht. Kann das sein?
Das wäre schlecht für unseren Tourfunk.
Ja, bis dahin bin ich durch. Danach kann ich mich eh eine Woche nicht mehr bewegen. Insofern passt das ja wunderbar. Jonas, wie war dein Winter? Was hast du gemacht?
Ja, sehr gut. Ich habe mir vorgenommen, ein neues Lenkerband aufzuziehen. Habe ich nicht geschafft, leider. In den letzten zwei Monaten.
Viel zu anstrengend.
In den letzten zwei Monaten, in denen wir keine Folge aufgenommen haben.
Es wäre ja zumindest mal gut, geschafft, wenn du deine Kette ölen würdest. Das wäre mir ja als dein Mitbewohner schon reichen.
An deinem Rad könnte man das ein oder andere hier und da mal Hand anlegen, sagen wir es mal so.
Da könnte mal jemand ran. Die untersten zwei Gänge funktionieren leider nicht mehr. Also wenn einer von euch beiden sich berufen fühlt, da mal ranzugehen und die Kette mit der Bremse ist auch irgendwas im Argen. Aber ja, noch läuft's. Ich bin zufrieden mit dem Rad.
Überlegst du nicht auch, dir ein neues Rad zu holen? Wie weit bist du da?
Ja, ich hatte es überlegt. Ich habe ein paar im Blick in einer ganz anderen Preiskategorie wie deine. Da ist, glaube ich, aber die Lieferschwierigkeiten scheinen mir noch ein bisschen größer zu sein, weil die eher auf teure Räder gerade gehen.
Das ist tatsächlich gemein. Also bei mir wurde es letztlich auch ein teureres, als ich anfangs wollte, weil ich habe das Gefühl, wenn dann mal so, ich stelle es mir so vor, da kommt eine Lieferung an, hier 100 Schaltungen und wo werden die rangemacht? An die Unterklasse oder an die etwas teureren Räder? Ich glaube, die Hersteller fangen oben an. Das ist meine These.
Alu-Räder werden aktuell selten ausgestattet.
Es ist bitter, aber es wird eine Zeit geben, da ist die Pandemie vorbei. Irgendwann werden auch Räder wieder normal verfügbar sein und Radrennen werden ganz normal abgehalten.
Bergi, ja, dein ja, und Winter? Das, und das ist eben der Punkt halt. Ja, ich habe einfach kein Kettenöl und kein Lenkerband bekommen, sonst hätte ich das schon lange gemacht. Aber das ist leider über.
Das ist die Lüge des
Theaters. Lieferschwierigkeiten, was soll man machen?
Naja, Bergi, dein Winter, was steht bei dir an?
Mein Winter.
Das Bergi, Comeback.
Ich bin leicht verletzt oder war verletzt, bin jetzt gerade in der Reha, deswegen weiß ich noch nicht genau, wo meine Ziele dieses Jahr hingehen auf dem Rad, aber ich glaube, das geht dann auch ein bisschen zu weit. Lass lieber über die Ziele der Leute sprechen, die wirklich Rad fahren können, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen. Thomas, du kannst es natürlich auch einigermaßen. Aber was seht ihr in dieser Saison als große Highlights? Also wir können ja mal kurz die Eckdaten so ein bisschen sagen. Ich habe es gerade schon gesagt, 20. Februar geht's los. UAE Tour, das ist das erste World Tour Rennen. Und dann gehen wir eigentlich schon direkt rein in die Klassiker-Saison. Das geht dann von Omloop Het Nieuwsblad bis Milan Sanremo, Gent Wevelgem, Flandern-Rundfahrt, also das ist dann natürlich März und Februar und dann natürlich die schöne Rundfahrtensaison. Da kann man sich, glaube ich, dieses Jahr sehr freuen, denn die Frauen nicht nur mit einem eigenen Giro, sondern auch eben mit einer eigenen Tour. Deswegen freue ich mich da sehr auf die Rundfahrtensaison und dann hinten raus, wie immer gewohnt, Weltmeisterschaft dieses Jahr in Australien.
Wie immer gewohnt, die Weltmeisterschaft in Australien.
Nein, aber wie immer, dann nach der Rundfahrtensaison ist ja dann relativ schnell noch die Weltmeisterschaft. Und dann ist die eben dieses Jahr in Australien und dann ist der Saisonabschluss. Das ist der grobe Fahrplan. Ich freue mich drauf. Was ist euer Highlight? Auf was freut ihr euch am meisten?
Du hast es gerade so angekündigt, das ist der Fahrplan unserer heutigen Sendung.
Ja, ja, genau.
Also jetzt sprechen wir über das, ja, über das und in drei Stunden dann kommen wir zum Interview.
Wir gehen jetzt jedes einzelne Rennen einmal durch, was wir davon erwarten auch dieses Jahr.
In vier Stunden kommt
dann
das Degenkolb-Interview.
Dieses Jahr, wer sind eure Favoriten? Na, also um ehrlich zu sein, ich glaube, das große Highlight dieses Jahr wird tatsächlich die Tour de France der Frauen, einfach weil es ein historisches Ereignis ist, weil es eine coole Strecke auch ist, was man bisher gelesen hat. Fahren ja teilweise ähnliche Strecken auch, die bei den Männern gefahren werden, zumindest auch der Anstieg nach La Super Mega Planche de Belfi, die ja dieses Jahr auch ist. Es wird einfach ein Highlight. Also ich glaube, dass es für alle Frauen oder für alle Fahrerinnen das klare Ziel ist, da wird jeder hinwollen, da wird jeder topfit sein. Und ich glaube, dass es ein richtig geiler Showdown einfach wird. Und ja, man muss sich einfach bewusst sein, dass es dieses Jahr ich will es nicht noch größer machen als es ist, aber schon einfach ein Stück weit Geschichte ist, dass man da mitverfolgen wird. Ich meine, die Tour de France hat eine ganz eigene Historie, oder die Tour de France der Männer, und ab diesem Jahr gibt es da halt eine neue Geschichte. Und ich meine, was gibt's Geiles als für ein Ziel zu sagen, ich bin die allererste Tour de France-Siegerin der Welt, der Geschichte. Ich meine, das wird, glaube ich, Motivation für ungefähr nahezu jede Fahrerin da draußen sein, die da Ambitionen dahingehend hat.
Ich glaube, mindestens 5 Fahrerinnen wahrscheinlich, die sich realistische Ambitionen machen können. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht, es wird ein absolutes Highlight. Und es geht ja nicht nur um den Gesamtsieg, sondern für alle Sprinterinnen geht es ja am ersten Tag direkt ums gelbe Trikot, weil die auf dem Champs-Élysées mit ihrer ersten Etappe starten, was ich per se ganz cool finde, dass es so aufgezogen wird.
Highlight ist ja am selben Tag wie
so ist es. Die Herren. Das wird am selben Tag noch stattfinden, ne?
Genau, die starten quasi an dem Sonntag. Die Herren sind abend dann in Richtung Sonnenuntergang.
Das heißt, wir sehen erst erste Etappe der Frauen und dann letzte Etappe der Herren.
Richtig.
Okay. Aber geil. Schöner, also eigentlich ein Radsportfestival in Paris, oder? Wenn du sagst, die Tour de France der Männer geht zu Ende, die Tour de France Frauen startet, klingt nach einem guten Tag. Kann man sich anschauen.
Absolut. Highlight für mich würden sich, glaube ich, 2 Sachen zum einen.
Ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche. Ja. Das ist die spannende Frage. Trinken die Frauen dann auch schon Sekt vom Champs-Élysées oder ist das?
Ich bezweifle es.
Es geht ähnlich los, ja. Hinten dieses so. Rumgegurke und so dann gestoßen. Ja.
Ehrlich, mal eine ernstzunehmende Etappe in Paris, ja?
Je nachdem, wie man fragt.
Ich habe dich unterbrochen, Jonas.
Ja, ich glaube, 2 Highlights wird es für mich dieses Jahr geben und die sind gar nicht auf dem großen World Tour Zirkus, aber die Europameisterschaft in München ist für uns natürlich hier was Besonderes, weil wir alle drei hier in München ansässig sind und die Deutschlandtour zum ersten Mal seit langem wieder mit einer Bergankunft auf dem Schauinsland. Und ich habe ja lange Jahre in Freiburg gewohnt. Und deshalb wird es für mich was ganz Besonderes werden. Da werde ich sicher vorbeischauen oder hoffentlich Zeit finden, da vorbeizuschauen.
Also das sollte eigentlich für, also beide angesprochenen Termine sollten eigentlich Pflichttermin für uns sein, dass wir irgendwie versuchen, in Freiburg zu sein und das Rennen München. Ich bin letztes Jahr die Strecke tatsächlich mal abgefahren. Das wird cool, vor allem für alle, die es halt hier kennen, logischerweise. Aber Europameisterschaftsrennen im Rahmen der European Games in München dieses Jahr wird sicher ein Highlight. Ich glaube auch insgesamt bei den European Games, auch die Bahnwettkämpfe in München hier aus deutscher Sicht, wird schon ein bisschen was los sein. Also für alle, falls es noch wen da draußen gibt, der in München wohnt, ich habe da richtig Bock drauf. Ich werde versuchen, möglichst viel mehr irgendwie vor Ort reinzuziehen.
Definitiv. Also ich glaube, das wird tatsächlich beides, sowohl die Bahnradwettbewerbe als auch die Straßenwettbewerbe, auf die man sich freuen kann. In München, was ich noch sagen wollte zur Deutschlandtour, zum Schauinsland, da will ich natürlich Simon Gesch gesehen. Er hat es hier bei uns im Podcast gesagt, das ist sein Go-To-Berg. Da will ich sehen. Vielleicht holt er den Komm.
Ich glaube, er hat ihn schon, da wird ein neuer Komm aufgestellt. Ich glaube, er hat ihn, aber ich glaube, da...
Ich glaube, im Rennen, da wird kein neuer aufgestellt, ehrlicherweise.
Hast du nicht?
Ich glaube, der hat ihn... Ich meine, auch, er hat bei uns beim Podcast erzählt, dass er den sich mal geholt hatte.
Er hat gesagt, er müsste richtig trainieren.
Mal wieder versuchen und ich glaube, 2 Wochen später hat er ihn dann geholt.
Ja, er hat gesagt, er müsste richtig tief gehen, das macht er im Training nicht. Und dann sage ich, gut, wenn jetzt hier Deutschland, oder da kommt er selten dazu im Training, er hat es dann während Corona vielleicht mal angegangen, ich müsste es nochmal nachgucken. Aber
auch der Tipp an alle Hörer, hört einfach die Folge nochmal an, dann wisst ihr, was er gesagt hat. Wir wissen es offensichtlich nicht mehr.
Aber er, wenn er es noch nicht probiert hat, dann wäre das ja ein Rennen, da muss er es ja dann quasi probieren. Das ist doch der richtige Zeitpunkt. Da kann er ihn sich holen, den Komm.
Ja, also ich muss auch einfach sagen, dass es der Deutschlandtour, glaube ich, brutal gut tut, dahingehend, dass du so eine Etappe noch mit reinnimmst, weil klar schaut man sich aus deutscher Sicht an, ist ja ganz cool, aber auch aus sportlicher Sicht letztes Jahr, also eine 4-Tages-Rundfahrt, die gefühlt nur dadurch entschieden wird, wer holt sich wo mal die Bonussekunden und wer hat am Ende 3 Sekunden vor dem anderen oder hat dann irgendwie die Etappe gewonnen, der gewinnt auch die Gesamtrundfahrt, das hat irgendwie so ein bisschen an, also für mich war das immer der Gesamtsieg der Deutschlandtour sportlicher Welt immer ein bisschen schwierig. Und das wird sich dieses Jahr mit eben einer Etappe mehr. Es wird ja auch einen Prolog geben, glaube ich. Und eben der Bergankunft am Schauinsland-Reisen, am Schauinsland, wird das eine andere, also wird die Deutschlandtour sofort einen ganz anderen sportlichen Stellenwert oder den sportlichen Wettkampf dann noch haben.
Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Schauinsland, Simon Geschke auf 4. 2:40 hinter dem Führenden.
Wer ist das?
Pete Dingens,
ja, okay. Ich werde da Nachforschungen antreiben. Bis zu dieser Etappe werde ich das Segment analysiert haben und gucken, was da los war. Von wann ist die Leistung von Simon Geschke? Steht ein Datum dran? Kannst du nicht sehen.
So gut kenne ich mich bei Strava nicht aus, dass ich Daten hier rausfinden kann.
Muss man da okay, drauf. Wir sind noch im Winterschlaf. Auch die Stravazen sind heute noch etwas unausgeschlafen. Aber wir geloben Besserung die nächsten Wochen und spätestens bis zur Deutschlandtour werden wir da alles aufgearbeitet haben. Ja, ich muss sagen, worauf ich mich nicht
am meisten... Darf ich auch ein Highlight sagen oder dürft nur ihr eure Highlights nennen?
Okay.
Nein, ich möchte einmal noch den 5.3. hervorheben. ist vielleicht der langweilige Call, aber es ist für mich immer das Rennen, mit dem das Radsportjahr wirklich losgeht. Weil bei Strade Bianche, da habe ich dann das erste Mal richtig das Gefühl, okay, jetzt sind wir wieder da, jetzt geht's richtig los, jetzt wird hier Rennen gefahren, jetzt geht's hier um Siege. UAE-Tour, alles schön und gut und all diese Vorbereitungsrennen, klar, da wird natürlich auch um jeden Sieg gekämpft, aber bei Strade Bianche, das ist das erste Ding, wo es wirklich um richtig, richtig viel geht und ich glaube, das wird wieder geil. Ich freue mich drauf und für mich immer der Startschuss der Radsaison, der inoffizielle.
Kannst du mit UAE schon mal diskutieren, weil ich glaube, den ihr erstes Highlight ist die UAE-Tour, ja. Würde ich jetzt fast mal tippen.
Das ist ja schön, das können sie ja machen.
Ja, aber grundsätzlich, ich meine, ich bin auch ein großer Fan von Strade und allein die Ausgaben die letzten Jahre, ich meine, die Attacke von Van der Poel letztes Jahr war, glaube ich, mit eines meiner Gesamt-Highlights des ganzen Jahres.
Der wird leider nicht dabei sein. So viel, glaube ich, kann man
wahrscheinlich
sagen.
Nicht, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, aber grundsätzlich einfach, dass es jetzt wieder losgeht. Ich meine, nicht nur, dass wir 4 Monate uns wenig gesehen haben oder insgesamt waren irgendwie gefühlt, Pro Cycling Stats war bei mir eine Zeit lang Standardseite, die immer offen war. Ich habe sie seit langem nicht mehr besucht und die letzten Tage steige ich langsam wieder so ein und jetzt, wenn man eben den Kalender vor sich hat, Strade Bianche sind nur noch 3 Wochen. In 2 Wochen Omloped Newsblatt und dann, ganz ehrlich, direkt nach Strade kommt Paris-Nizza, Tirreno Adriatico, Mannheim-Sanremo, du weißt wieder jedes Wochenende, alles klar, hier das Rennen und das Rennen und das Rennen und wir sind auch noch in der vorteilshaften Position aktuell, muss man leider traurigerweise sagen, es hat sich kaum noch jemand verletzt und Anfang der Saison finde ich immer, die meisten, alle sind immer noch am Start und man hat noch die ganze Vorfreude, auch wenn die ehrlicherweise, und das gehört auch zu diesem Jahr schon wieder dazu, ein bisschen getrübt wurde durch den Unfall um Egan Bernal. Wahrscheinlich werden es viele tatsächlich sogar mitbekommen, haben ja schon ein paar Wellen geschlagen, der aber sehr, sehr schwer verletzt ist. Und da will ich jetzt gleich mit Spekulationen anfangen, aber ihm geht es aktuell nicht so gut und ich glaube, wir werden ihn jetzt nicht so schnell wieder auf dem Rad sehen. Und das gehört ja dann auch wieder zum Radsport ja dazu, dass man auch weiß, okay, man kann sich jetzt auch wieder auf die Tour freuen oder auf die Rundfahrt und auf dies und das, aber bis dahin wird es wieder 1, 2 Fahrer aus irgendwelchen Gründen geben, die wieder nicht dabei sind und das ist noch die Vorfreude aufs neue Jahr, alle sind fit, alle trainieren.
Krasse Bilder auf jeden Fall von Egan Bernal, er ist aus dem Krankenhaus wieder raus, selbstständig gelaufen, was wir gesehen haben, allerdings noch in einem Korsett und sehr langsam, trotzdem natürlich schön zu sehen, dass er es auf eigenen Füßen die Türen da verlassen konnte. Gute Besserung natürlich an der Stelle an Egan Bernal. Ich glaube, viel mehr können wir dazu nicht sagen. Dazu sind wir zu weit weg, wollen auch nicht hier rumspekulieren, außer zu sagen, gute Besserung an Egan Bernal. Und der andere Verletzte ist eben Mathieu van der Poel. Auch der musste nochmal operiert werden.
Immer noch wegen seiner Olympia-Verletzung, glaube ich, oder war es am Knie?
Also war's, ja. Nee, es geht um seinen Rücken. Die Bandscheibe wohl. Und das hat nicht geholfen, die Verletzung bei Olympia, aber es war wohl nicht ausschlaggebend dafür.
Okay.
Also es war...
Aber er hat denselben Bereich, glaube ich, ne? Oder?
Genau, also er ist da auch draufgefallen, aber daran lag es nicht, sondern er hatte schon immer wieder Probleme damit und jetzt mussten sie es mal angehen und operieren. Ne?
Aber weil du schon gesagt hast, den wird man bei Strade wahrscheinlich nicht sehen, ich habe jetzt da nichts mitbekommen, ist er, also weiß man, wie lange der raus ist, oder?
Ich glaube nicht, dass er schon wieder fit ist, was ich gehört habe, aber ohne jetzt ein genaues Line-up für die Strade zu kennen, war jetzt einfach meine Vermutung.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, ich habe mir noch ein fixes Element vorgenommen, bevor wir hier noch weiter rumirren. Ich will auf jeden Fall, dass jeder von uns heute seine 3 Thesen für das Jahr raushaut. Je wilder, desto besser. Ist zumindest mein Geschmack immer. Also wir brauchen jetzt nicht spekulieren, Tadej Pogacar gewinnt vielleicht die Tour de France, was auch immer. Ich will die wildesten Thesen sein. Wollen wir noch auf Rennen sprechen? Gefühlt sind jetzt ja auch gerade schon wieder 4 irgendwelche Rundfahrten, wo... Ja, gefühlt hatte Koenig schon wieder 5 Siege dieses Jahr in 7 Rennen oder so. Mein Highlight, das kann ich einfach jetzt schon sagen. Oh, es klingelt an der Tür.
Da muss ich kurz aufmachen.
Dann mach kurz auf. Wir unterbrechen kurz für eine Sekunde. Jonas, wollen wir einfach weitersprechen?
Wir machen einfach weiter. Uns ist doch egal, was Lukas hier treibt.
Raus mit dem. Aber ich muss sagen, Nairo Quintana, es ist Februar, man sieht es daran, Nairo Quintana ist wieder die Maschine schlechthin. Ich sag, Februar Nairo ist über Peak Pogacar. Meine These.
Deutlich drüber.
Das ist Wahnsinn,
der junge Kolumbianer.
Der hat heute wieder eine Attacke gezündet, hat Alaphilippe da mal dermaßen stehen gelassen. Ah, das war ein Traum.
Ja, ist halt dann auch Alaphilippe. Ich glaube, das mit dem Tour de France-Gewinn hat er abgehakt. Er ist wahrscheinlich ziemlich glücklich, Alaphilippe, dass das der WM-Kurs wieder so schwer wird, dass er es nochmal gewinnen kann. Aber ja, Quintana hat letztes Jahr auch schon so gemacht. Er piekt immer schon im Februar. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob es gut ist oder schlecht. Wir werden sicherlich irgendwann die Saison auch nochmal über...
Vielleicht hält das dieses Jahr einfach durch.
Ja, glaube ich erstmal nicht. Du wirst es gleich nochmal bei deiner These vertreten. Aber grundsätzlich muss man ja für Akers Hamsik sagen, dieses Jahr sollen die UCI-Punkte erstmal eine große Rolle spielen. Und da zählen diese Punkte auch dazu. Deshalb, wir werden da nochmal, glaube ich, irgendwann tiefer ansteigen in die ganze Nummer.
Ja, wir, das kann man auch so viel vorwegnehmen. Darüber wird es auch gleich mit John Degenkolb noch gehen, weil das wird tatsächlich, und auch da bin ich dieses Jahr sehr gespannt, für einige Teams ein Thema werden, die UCI-Punktewertung. Also grundsätzlich die World Tour-Wertung, weil man ja sagen muss, es gibt ein paar Teams, die aktuell keinen World Tour-Status haben, die aber fleißig Punkte sammeln, die letzten zwei Jahre. Bestes Beispiel Alpecin Phoenix zum Beispiel, wo man sagen muss, die werden aufsteigen. Also beziehungsweise es gibt ja diese Anzahl an World Tour-Lizenzen und es ist ja wirklich wie ein bisschen Auf- und Abstieg. Und es gibt ein paar Teams, die dieses Jahr gucken müssen, dass sie Punkte sammeln. Und da gehört zum Beispiel DSM dazu.
Also diese Regel gibt es irgendwie, glaube ich, schon seit 4 Jahren eigentlich, aber bisher hat es einfach noch nicht stattgefunden. Aber Team Phoenix ist ein anderer Fall. Ich glaube, die hätten aufsteigen können in die World Tour im Grunde. Die wollen es nur nicht, weil das für sie ein Nachteil ist im Grunde. Sie haben nicht das breiteste Team, sie haben ein sehr starkes Team, aber nicht das breiteste Team. Und wenn man World Tour ist, dann muss man zu allen rennen. Und die wollen aber auch nicht zu allen rennen. Also die haben jetzt erstmal kein Interesse daran, zur Katalunien-Rundfahrt zu fahren. Da sparen sie sich das Geld, fahren die Rennen, die sie eh gewinnen können, da gehen sie dann hin und nehmen teil. Aber das ist für sie ein Vorteil. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die UCI diese Sonderregel abschafft. Es gilt also quasi, die beste Zweitligamannschaft wird immer eingeladen. Und das ist aktuell immer Alpecin Phoenix, weil sie zu stark sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass
sie... Sagt man Zweitliga im Radsport?
Ja, weiß ich nicht. Ja. Wir sagen das ja, einfach.
Wie auch immer. Genau, Lukas hat natürlich recht, da wird es einen Fachterminus geben, der mir allerdings gerade nicht geläufig ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das abschaffen werden, weil Alpecin Phoenix einfach einen großen Vorteil sich erarbeitet hat über diese Sache, wie sie es angehen und einfach nicht so viel Geld bezahlen müssen wie die anderen Teams.
Aber ich glaube schon, dass es für... Also auch so Teams wie Lotto Soudal oder so, wo du weißt, die brauchen einfach, du brauchst für Punkte und dafür vor allem Siege, dass Lotto Soudal, können die mir schon vorstellen, irgendwann mal überlegen muss, okay, wo schicken wir jetzt Caleb Ewan noch hin, dass er einfach ein paar Rennen gewinnt, weil diese Teams haben ja auch nicht so viele Siegfahrer. Und bei Alpecin Phoenix, oder es gibt ja ein paar Teams, die keinen World Tour-Status haben, die jetzt vielleicht nicht so breit aufgestellt sind, die aber so gute Fahrer haben, wo du weißt, okay, die werden Rennen gewinnen. Und Alpecin Phoenix, scheiße, müsst ihr jetzt auch nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, die waren, was Anzahl der Rennsiege letztes Jahr angeht, würde ich behaupten, sogar waren in der Top 5 oder so. Also die haben allein Mathieu van der Poel und ein paar Sprintsiege und so weiter haben sie auch noch geholt. Also die haben einfach
jede Grand-Tour-Etappe gewonnen. Ja. Jede Grand-Tour-Etappe gewonnen und haben halt drei absolute Siegfahrer mit Melia, Philipsen und van der Poel eben. Jetzt fällt einer aus, aber sie haben natürlich, kriegen trotzdem immer noch sehr, sehr viele Siege durch Melia und Philipsen. Ja.
Profi-Kontinentalteams, glaube ich, meinen sie.
Pro Conti, ja.
Pro Conti, genau. Jetzt war ich natürlich kurz raus.
Wer hat denn geklingelt? Möchtest du uns erzählen? Oder?
Lukas Staus. Legende. Radio-Legende.
Ein wirklich bekannter Mensch.
Wirklich, ja, ein Promi. Es ist der Promi aus unserem... Wir haben ein paar Promis.
Wir dürfen mit ihm zusammen Super Bowl schauen, das ist ja, schön.
Das ist schön. Wo moderiert er? Können wir von ihm auch noch eine These holen? Können wir ihn gleich kurz noch reinholen?
Den holen wir gleich noch rein.
Wir machen erst unsere These und dann seine These zum Abschluss, würde ich sagen. Das ist jetzt schon mal als Teasing. Das habe ich im Radio, in meiner Zeit im Radio gelernt. Muss immer irgendwas ansprechen und dann darauf verweisen. Ja, das und das, krass wichtiges Thema. Darüber sprechen wir gleich, aber nach 5 Minuten Werbung und 3 Katy Perry Songs. So funktioniert doch Radio, oder?
Mir gefällt es, dass du unsere erste Folge einfach so komplett wild, vollkommen ne Klamauk. Ja, das ist, so muss das sein, so muss man reinstarten in das neue Jahr. Ich sage einfach mal meine These. Ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und sage, die 5 Monumente werden dieses Jahr von keinem der 3 Großen, damit meine ich Alaphilippe, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, gewonnen.
Boah.
Also bei allen.
Der eine ist ja schon verletzt für die meisten Monumente.
Aber ich, also das ist richtig. Dass Wout dieses Jahr ein Monument gewinnt, ist, glaube ich, wäre auf meiner nicht wilden These relativ weit oben. Also meiner normalen These wäre gewesen, Wout gewinnt, holt sie dieses Jahr ein Monument. Aber okay, ja. Aber müssen wir mal durchgehen.
Ich glaube, dafür gibt es zu viele interessante Fahrer, die da jetzt auch noch mitspielen. Pidcock ist in super Form.
Ich habe Cross-WM jetzt gewonnen.
Ich habe ihn bei der Cross-WM gesehen. Holy shit. Also es war natürlich auch Wout van Aert nicht dabei. Deswegen habe ich ihn jetzt im direkten Duell nicht gesehen. Es ist natürlich eine wilde These.
Ja, das wollen wir hören.
Das wollte ich gerade fragen. Wir haben das vorher jetzt natürlich, weil unser Vorgespräch nicht weggefallen ist. Stellen wir einfach Thesen auf oder weil die so wild sind, werden die direkt von allen anderen wieder zerpflückt. Ich weiß auch nicht, wie wir da vorgehen sollten.
Naja, also.
Wir können ja darüber diskutieren und wir lassen die These so stehen. Also ich würde jetzt sagen, die These wird nicht eintreten, aber... Ich weiß auch, dass alle Thesen, die ich hier habe, nicht eintreten werden, insofern.
Na, es ist eine These, von der ich schon glaube, dass sie eintreten kann, und ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, ja, ich glaube nicht, dass einer der drei gewinnt. Ich glaube nicht, dass Alaphilippe wirklich da anknüpfen kann, wo er vor 2-3 Jahren schon mal war. Das hat man die letzten Jahre immer gesehen. Klar, er ist Weltmeister, das ist keine Frage, aber irgendwie habe ich bei ihm so das Gefühl, dass ihm so allmählich immer mehr der Punch und diese Überlegenheit, die er mal hatte, so ein bisschen verloren geht. Das sehe ich bei ihm. Mathieu van der Poel ist noch ein zu großes Fragezeichen. Er hat jetzt wieder in Spanien angefangen, auf dem Rad zu sitzen. Allerdings bezeichnet er es noch nicht als Training. Das heißt, bei ihm dauert es noch sehr lange.
Soweit gehe ich überall mit, aber Wout.
Wout ist das große Problem. Und bei
der ist gar nicht so schlecht, meine ich.
Der ist nicht so schlecht, das ist das Problem. Ich sage
also
mal so.
Ich glaube tatsächlich, dass Wout dieses Jahr einfach noch mehr da sehen wird als letztes Jahr.
Wout
die Freigabe für das grüne Trikot bekommt und sich mindestens ein Monument dazu holt.
Was ich bei Wout eben manchmal sehe, ist, dass er dann doch taktisch, meistens natürlich, wenn Van der Poel dabei ist oder sowas, auch mal Fehler macht. Natürlich sehr, sehr, also er ist taktisch auch auf einem super Niveau, aber er macht dann in solchen Momenten auch ab und zu Fehler. So kann es eintreffen. Und ich glaube, dass tatsächlich Pidcock dieses Jahr ein Monument gewinnt, tatsächlich sogar gegen Wout van Aert. Wir haben es letztes Jahr schon gesehen, beim Amstel Gold haben sie sich duelliert.
Es kommt aufs Fotofinish noch drauf an, aber sonst. Okay, ja. Das ist deine These. Kann ja jeder seine Meinung haben. Jonas?
Next one up. UAE gewinnt alle drei Grand Tours dieses Jahr.
Wild. Okay. Macht Pogi 2 dabei? Inkludiert das in deiner These oder ist das...
muss ich das jetzt erklären, weil was ich damit
also
meine?
Du wusstest schon deine Argumente dafür. Jahr, okay.
Zumindest ganz kurz, also, das muss man vielleicht kurz dazu erläutern, weil Pogacar hat ja die letzten Jahre oder letztes Jahr zumindest auch schon vorab angekündigt, dass er Tour und Vuelta fahren wird, und dann hieß es, nee, er bleibt doch nur bei der Tour. Für dieses Jahr heißt es aber wieder, nee, dieses Jahr wird er wirklich auch mal 2 Grand Tours angehen.
Genau, davon gehe ich aus, und ich gehe davon aus, dass Joao Almeida den Giro gewinnen wird. Und Pogacar die Tour. Ja, so würde sich's erklären.
Schöne ist, ein Teil deiner These wird durch meine These gleich widerlegt. Aber so viel zum Teasing.
Dann kann sie ja gar nicht stimmen. Also, weil wir wissen ja, dass Thomas' These stimmt. Also ist deine auf jeden Fall falsch.
Joao Almeida gewinnt den Giro. Das halte ich tatsächlich aus den drei Predictions für das gewagteste. Ich bin gespannt. Aber ich bin vor allem, darüber kann man natürlich jetzt diskutieren. Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr wirklich sehen. Pogi mal bei 2 Grand Tours. Und dann bin ich sehr gespannt, wie er zum Beispiel bei der
Duell
Vuelta noch...
Pogacar gegen Roglic sehen.
Bei der Vuelta oder bei der Tour?
Immer.
Fährt Roglic
immer.
Dieses Jahr
immer.
Wirklich mal nur die
bei
Tour?
Bei jedem oder? Rennen am liebsten.
Ja, natürlich.
Das stimmt. Das hatte ich noch vergessen. Pogacar wollte ich natürlich auch noch erwähnen dazu. Der schnappt nämlich Wout eben auch noch das ein oder andere Monument weg.
Welche greift er dieses Jahr an und wann schafft er die 5?
Aber Ronde von Flandern macht er dieses Jahr.
Ich glaube, auch Flandern hat er dieses Jahr angekündigt. Ich glaube, dass er sogar Paris-Roubaix fahren will, aber ich glaube, das wird das Schwierigste für ihn zu gewinnen werden.
Das wird, glaube ich, nicht.
Aber das wird auch noch irgendwann die Frage sein, wann holt er sich alle 5? Wir greifen zu weit. UAE gewinnt alle 3 Grand Tours. Ja, also ich würde sagen, dass wahrscheinlich, wo man am wenigsten dagegen reden kann, wird wahrscheinlich die Tour sein, weil dass Pogacar die Tour gewinnen kann, darüber brauchen wir nicht reden. Dass er, wenn er die Vuelta angeht und fit bleibt, wer die Tour gewinnen kann, kann auch die Vuelta gewinnen. Ist nur die Frage, aber den Tour- und Vuelta-Sieg, den gab es ja schon. Ist die Frage, gewinnt Joao Almeida den Giro? Es gibt relativ wenig Zeitfahrkilometer, was für Joao Almeida, glaube ich, ein Nachteil ist, weil er ja normalerweise seine guten Ergebnisse durch gute Zeitfahren geholt hat. Und es ist die Frage, wie gut er im neuen Team direkt schon zurechtkommt. Ich meine, das muss man auch dazu sagen, Joao Almeida hat sein Team gewechselt letztes Jahr bei De Koenig. Nicht, dass da immer alles 100%ig gut für ihn gelaufen ist oder er zum letzten 100%ig zufrieden war. Aber ich bin vor allem gespannt, weißt du zufällig, mit welchem Team UAE hinfährt zum Giro? Oder das ist wahrscheinlich noch nicht weiter bekannt.
Ja. Aber ja, ein paar sind bekannt, fahren, aber ja, die werden da fahren. Ulissi wird da mit Sicherheit dabei sein. Also die werden schon ein paar Leute da hinschicken. Aber er ist natürlich, ich finde ihn einfach super stark. Er hat letztes Jahr, ist er, glaube ich, noch 6. geworden, obwohl er da am Anfang immer auf Evenepoel warten musste. Er hat jetzt gerade im Herbst der letzten Saison super viele Etappenrennen nochmal gewonnen, super viele Etappen in diesen Etappenrennen sich geholt. Also der ist schon sehr, sehr stark drauf und ich glaube, er hat da eine große Chance, das Ding zu gewinnen.
Dann würde ich direkt widersprechen mit meiner These. Die wird nämlich sein, Akeas am Sieg kommt zur Besinnung. Und mit einem Nachsatz, der dafür wichtig ist, sie checken, dass es keinen Sinn macht, mit Nairo zur Tour zu fahren. Sie schicken ihn zum Giro und Nairo gewinnt den Giro.
Ja, gut. Okay, also Jonas hat recht. Ja, Jonas hat recht. Das haben wir damit mit dieser These widerlegt.
Also, meine These wird hier so abgelächelt.
Ja.
Habt ihr heute Nairo gesehen? Habt ihr heute Nairo gesehen?
Du hast keine Argumente dafür.
Also, sag mal so, Nairo hat dieser schon eine Rundfahrt gewonnen. Hat Schau dieser schon eine Rundfahrt gewonnen? Wie nennt man das immer? Das Power Ranking oder so? Sag ich mal, ist Nairo aber way above Schau Almeida. Jonas, was sagst du zu deiner Verteidigung?
Ja, er gewinnt nicht. Das, das ist jetzt schon.
Stimme ich zu. Okay, Argument reicht. Argument reicht.
Sagen wir es so, ich fürchte, es wird deswegen nicht eintreffen, obwohl er gewinnen würde, weil Akea sich nicht besinnt und sagt, als französisches Team, sie müssen zur Tour und der beste Fahrer muss zur Tour.
Zum einen fährt er natürlich zur Tour.
Um dann da Zwölfter zu werden wahrscheinlich. Ja, mit deutlich mehr Zeit
verkehrt. Zum einen fährt er, geht er zur Tour und zum zweiten haben wir jetzt einfach die letzten 10 Jahre gesehen, gefühlt, seit er damals Dritter geworden ist, dass es bei ihm einfach nicht reicht für 3 Wochen. So bitter das ist.
Das Schöne bei Nairo ist, er ist erst 32, gerade geworden.
Ja, das ist so geil. Aber es ist trotzdem in den letzten vier Jahren jetzt, so ein Leistungsabfall.
Okay, ihr werdet schon wieder viel zu sachlich. Ich finde es einfach lustig. Ich überschätze für mich, ich denke immer, Nairo Quintana ist schon 39, knapp hinter Valverde, aber er ist doch erst 32. Und die Überleitung nehme ich direkt. Meine These wird hier sowieso nur zerpflückt. Ich glaube, 2022 wird historisch. Es wird das letzte Jahr für Alejandro Valverde in der World Tour sein.
Er gewinnt zumindest wieder Rennen. Er hat auf Mallorca hat er gewonnen.
Er gewinnt immer, also Valverde gewinnt zumindest immer Rennen. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber ich glaube, er wird dieses Jahr, wir werden irgendwann im September hören, alles klar, das war es wirklich für mich. Mit dann 42.
Mal abwarten, wie das aussehen wird.
Das ist die unwahrscheinlichste These, die hier aufgestellt wird. Aber ja, nee, da gehe ich, glaube ich, mit. Aber das könnte groß werden.
Ansonsten, eure Thesen, wie geht's weiter?
Ich würde mal noch auf die Sprinter gehen, die hatten wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen. Einer der großen Sprinter der letzten Jahre, natürlich Sam Bennett, erlebt aber dieses Jahr den Murkoff-Kater und wird keine einzige Grand-Tour-Etappe gewinnen. Vielleicht bei der Vuelta. Gewinnt beim Giro und bei der Tour keine Etappe. Ich weiß nicht, was er genau fährt. Aber
ja, er wird auf jeden Fall die Tour fahren. Ich glaube, davon kann man ausgehen.
Aber gewinnt keine Tour-Etappe. Bei der Vuelta, falls er dann doch noch mitfährt, könnte schon sein, dass er eine gewinnt. Aber bei der Tour gewinnt er nicht.
Da wirst du sehen, da habe ich direkt die Gegenthese. Ich sage dieses Jahr Quickstep mit dem Murkoff-Kater. Sie haben ihn noch, aber er ist zu alt inzwischen. Quickstep gewinnt keine Sprintetappe bei der Tour de France.
Halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Also wirklich, Michael Murkoff, die Zuverlässigkeit in Person. Nein, das ist.
Nee, aber wie?
Und ihr lacht über meine Nairo-These. Also das ist eine Beleidigung. Nee, aber
mal eine kurze Frage: Wie seht ihr Sam Bennett bei Bora?
Kann ich wirklich ganz wenig sagen. Also ich meine, dass Sam Bennett ein Top-Sprinter ist, der an einem guten Tag alles gewinnen kann oder jeden Sprint gewinnen kann, das ist klar. Und ich glaube, er gehört zu den Top 3, 4 Sprintern der Welt.
Würde ich sagen.
Vielleicht sind die Top 2.
Caleb Ewan.
Ja,
also wenn die in Topform sind die
beide werden das Problem haben, dass sie gucken müssen, wie ihr Sprintzug, der neu ist, der noch nicht eingespielt ist, funktioniert. Und das Problem hast du bei anderen Teams einfach nicht, wo der Sprintzug sich bewährt hat, wo der Sprintzug genau läuft und bei der Koenig gefühlt einfach jedes Jahr läuft. Und sie, ob das jetzt Murkoff ist oder sonst, das sind einfach Abläufe, du kennst. Und ja, Sam Bennett hat bei Bora einen ganz neuen Sprintzug. Caleb Ewan muss auch erst wieder gucken, wenn die in Position sind, wenn es um die reine Power geht. Ja, sind sie vielleicht wirklich die 2 Besten, aber ja, du hast auch noch einen Tim Bellier, du hast einen Philipsen, du hast andere Leute, also es gibt einige, die da in die Quere kommen können. Auch gucken, wie Akkes bei UAE sich einfindet. Ich glaube, fürchte zwar, dass er jetzt keine ganz, ganz großen Rennen, also Tour oder so, auf gar keinen Fall fahren wird, aber ja, also ich glaube schon, dass Sam Bennett Rennen gewinnen wird. Ob es bei der Tour zu einer Etappe reicht, ja, da wird auch drauf ankommen, wie sehr legt es Wout van Aert drauf an, wie laufen die Sprintankünfte insgesamt, aber ich hoffe einfach mal, ehrlich gesagt, dass es dieses Jahr bei der Tour zum Beispiel mehr Top-Sprinter geben wird, die wirklich um die Platzierungen fahren, weil das war das, was mir letztes Jahr bei der Tour wirklich gefehlt hat.
Die auch in Form sind, muss man dazu sagen. Also Demar ist kompletter Ausfall gewesen die letzten Jahre. Ich hoffe, man kann ja generell hoffen, dass mehr Top-Sprinter wieder fit sind. Also es gilt für Ackermann, es gilt für Gaviria, es gilt für Arnaud Demar, gilt für Sam Bennett, der jetzt wieder zurück ist, der das komplette zweite Halbjahr des Radsportkalenders ausgefallen ist. Also da hofft man einfach drauf. Meine These ist so ein bisschen, dass Murkoff eben irgendwann auch mal die Power ausgeht und mit Jakobsen das nicht ganz so gut funktioniert wie mit Bennett. Das darauf fußt quasi meine These, plus Caleb Ewan bei der Tour so stark sein wird und DeMar zurückkommt. Das ist so ein bisschen eine These, wo ich ausgehen könnte.
Murkoff wird zur Tour 37 sein. Das muss man auch dazu sagen, ja.
Jetzt muss man immer rechnen, in normalen Radsportjahren oder halt in Valverde-Jahren, ich weiß nicht. Das wird sich noch rausstellen, in welchen Jahren Murkoff gemessen wird.
Das ist wie so, bei Hundejahren sind sie deutlich kürzer als Menschenjahre, aber bei Valverde-Jahre sind quasi deutlich länger. Das ist so, ein Valverde-Jahr sind 2 Jahre in echt.
Es klingt jetzt gerade der Sommer erst aus für Michael Murkoff.
Ja gut, dann holen wir uns doch noch den Mann, der wirklich Ahnung hat von Sprechen.
Achso, du hast noch eine These. Ich dachte, wir machen 3, keine Ahnung. Aber meine, die ist jetzt gar nicht so weit weg und die ist leider auch ein bisschen traurig. Wir hatten es vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich sag, Ineos gewinnt dieses Jahr keine Grand Tour. Ist vielleicht, okay, ihr seid ein bisschen unbeeindruckt.
Ja, gar nicht so weit aus dem Fenster gelegt, aber von Bernal.
Ganz kurz überlegt, ich komm aus dem Kopf nicht drauf, wann hat Ineos oder Sky zuletzt keine Grand Tour pro Jahr gewonnen?
Bevor Sky überhaupt entstanden ist.
Also ich meine, mit den Giro 2000, die letzten 2 Jahre,
2011 wahrscheinlich.
Die Tour, sonst hat Froome dann mal noch die Vuelta oder sonst wie gewonnen. Ich sehe, dass dies ja wirklich schwierig ist. Also der Ausfall von Bernal ist wirklich brutal und natürlich brutal traurig. Jetzt Carapaz mit Covid raus. Mal gucken, wie da. Carapaz wird, denke ich mal, ihr Fahrer. Normalerweise wäre er wahrscheinlich der für den Giro gewesen, um jetzt ein bisschen in die Mutmaßung doch einzusteigen, was auch ein bisschen dumm ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass logischerweise durch den vorersten Ausfall von Bernal sich da ein paar Pläne umschmieden. Mal gucken, wen die dann zur Tour schicken. Können wir auch vorstellen, dass dann doch Carapaz wieder die Tour fahren wird.
Wo ja, ich ziemlich ihm, sicher. Also er ist der zweitbeste
GC-Fahrer, aber ich sehe haben, ihm, ja. Ich sehe keine, was heißt keine Chance, aber ich halte es nicht für realistisch, dass Carapaz die Tour wirklich gewinnt, bei der Konkurrenz, die es einfach gibt. Dann hat die Frage, wen schickt Ineos noch zum Giro, noch zur Vuelta? Was kann G noch? Was haben die noch für Gesamtklassementfahrer? Und ich glaube, dass dies ja wirklich Ineos, ich habe mir schon überlegt zu sagen, sie werden bei keiner Grand Tour auf dem Podium landen. Das ist aber vielleicht ein bisschen zu steil, weil Carapaz hat gezeigt, dass er auch Tourpodium zum Beispiel kann. Aber ich glaube, dass Ineos dieses Jahr keine Grand Tour gewinnen wird.
2014 ist das übrigens das letzte Mal eingetreten damals.
Nibali-Sieg,
Nibali-Tour, da war Froome gestürzt und den Giro hatte damals Nairo gewonnen und die Vuelta Alberto Contador. Aber tatsächlich sonst seit 2012.
Das ist jetzt 7 Jahre in Folge, wo die jedes Jahr mindestens eine Grand Tour gewonnen
haben. Genau, seit 2020 war es knapp, da hat
Theo.
Ja, Theo, das war der unwahrscheinlichste, aber genau. Theo hat dann einfach noch den Giro gewonnen. Ja?
Der hat ihn noch den Giro gewonnen in dem wilden Jahr, aber ansonsten haben sie wirklich seit 2012 jedes Jahr eine gewonnen, bis auf mindestens eine gewonnen, manchmal sogar mehr. Und 2014 eben nach dem Froome-Sturz, da war dann die Tour weg und auch sonst haben sie keine gewonnen. Aber
Theo war als Helfer für Carlos Rodriguez, einem 21-Jährigen, bei der Valenciana-Rundfahrt. Also ich weiß gar nicht, ob sie mit dem überhaupt noch planen als Kapitän bei einer Grand Tour.
Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, du hast vorhin schon angesprochen, was UAE könnte theoretisch alle gewinnen. Jumbo bin ich mal gespannt, wen die noch wohin schicken, ob Vingegaard vielleicht auch noch eine als reiner Captain zum Beispiel fahren darf oder wie. Ich sehe das sehr, sehr schwierig für Ineos. Ich sehe nicht, dass die, also ich glaube, ihr bester Fahrer fällt vorerst zumindest mal aus und Carapaz, wenn du den zur Tour schickst, wird schwierig. Ich glaube, dass es, wenn du irgendeinen Grand Tour-Sieg willst, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, Carapaz doch beim Giro zu lassen, weil ich glaube, da hat er die größten Chancen. Aber ich schätze mal, dass er zur Tour
Ja, das ist einfach wieder eine Sponsorensache. Wir haben das hier so oft besprochen. Also klar, man muss aber seine besten Fahrer zur Tour schicken. Deshalb glaube ich auch, dass Jonas Vingegaard wieder zur Tour geht. Einfach damit sie safe sind.
Das haben wir schon gesagt. Ja. Roglic und Vingegaard gehen zur Tour. Aber dann ist ja die Frage zum Beispiel, okay,
dann fährt
Szenario
nicht
XY, Roglic gewinnt dieses Jahr wirklich die Tour und sagt dann, verzichtet mal auf die Vuelta und dann geht Vingegaard vielleicht noch als Kapitän zur Vuelta oder so und dann bleibt
er. Warum soll der verzichten? Dann gewinnt er jedes Jahr.
Ja.
Na, also wenn, dann müsste er noch zum Giro gehen und dann ist Giro sehr schwierig mit Tour zu vereinbaren, also glaube ich das nicht. Ich glaube, es ist schon spannend, dass UAE sich so sicher ist mit Pogacar, dass sie Almeida, den sie jetzt geholt hatten von Quickstep, dass sie ihn zum Giro schicken. Das ist schon eine Ansage, weil ganz klar aus meiner Sicht ihr zweitbester Mann ist für das Gesamtklassement.
Da sind wir durch mit unseren Thesen.
Jetzt holen wir uns noch Lukas Staus.
Wir holen uns ein bisschen Fame in den Podcast.
Stausi?
Ja.
Komm mal kurz.
Ja. Ist
In diesem Moment, der Promi-Faktor des Podcasts erhöht sich um den Faktor 7.
Ah, von 100?
Von, oh, stark. An dieser Stelle, Radiomoderator Lukas Staus. Lukas, schön, dass du hier bist und ich reiche direkt das Mikrofon weiter mit einer Frage. Wir haben gerade Thesen fürs Radsportjahr 2022 vorgestellt. Stell dich erstmal kurz vor und dann deine These für die Radsportsaison 2022.
Ich bin Lukas, ich bin Moderator und Sportreporter, was das Ganze jetzt noch viel schlimmer macht, wenn ich meine These drop. Erstmal hallo, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, ich umarme euch gleich. Meine These fürs Radsportjahr 2022 wird eine runde Sache.
Es wird gefahren.
Es wird gefahren. Ich glaube, Doping wird wieder ein Ding, könnte ich mir vorstellen. Ja, weil ich sag, es sollte generell mehr gedopt werden auch. Einfach mal schauen, wie weit können Menschen wirklich gehen? Also was ist möglich leistungstechnisch? Doping freigeben und jeder kann so viel dopen, wie er will. Und dann schauen wir mal wirklich, wie schnell die Jungs sind, wenn sie den Berg hochfahren. Ist hier Dings noch dabei? Jan Ulrich?
Er saß letztes Jahr auf dem Rad. Es gab Bilder.
Ja, okay. Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Er ist Top-Favorit. Tatsächlich komplett raus.
Also wenn alles gut läuft, dann kann er schaffen.
VfB, die Klasse.
Nee, glaube ich nicht. Tatsächlich nicht. VfB geht runter. Anderes Thema jetzt. Wir sind völlig abgedriftet.
Worüber du vielleicht Ahnung hast.
Ja, das stimmt. Da bin ich drin in dem Thema, ja. Aber jetzt können wir nochmal 2 Stunden dann aufzeichnen, wenn wir jetzt über den VfB reden, Jonas.
Jetzt hast du hier auch noch meine größte Schwachstelle hier am heutigen Tage preisgegeben, Lukas. Aber es freut mich natürlich, dass endlich mal jemand, der gelernt hat, mit der Stimme umzugehen, hier im Podcast sprechen darf. Wir drei Amateure.
Was sagst du mit deiner geilen, mit deiner geilen Stimme sagst du dann sowas, oder?
Ja, ich habe vielleicht eine tiefe Stimme durchs viele Rauchen, aber du bist als professioneller Moderator, habe ich natürlich keine Chance gegen dich.
Ja, ich lasse es mal so stehen. Ich kann damit nicht so gut umgehen mit so Komplimenten. Ich bin ja nur zu Gast hier.
Aber ich will doch hinzufügen, man merkt, dass der SWR, für den du ja arbeitest, nicht die Radsportsaison überträgt. Das will ich sagen.
Ich glaube, es spielt bei uns wirklich gar keine Rolle. Hey, aber ich fahre wieder Fahrrad, wenn das ein Thema sein kann. Hier, ich bin jetzt wieder aufs Rad gestiegen, so auf mein Hipster-Fahrrad. Ich fahre so meistens so 2-3 Kilometer am Tag insgesamt.
Erzähl uns, was fahren Radiomoderatoren für Räder, Lukas?
So ein altes Peugeot-Rad. Oh. Natürlich, klar. So, mein Bruder hat ja einen Radladen, das ist ja das Geile. Ich interessiere mich ja wirklich zu 0% für Fahrräder, außer halt, wenn ich eins brauche, dann steige ich drauf. Mein Bruder hat ja einen Fahrradladen, der ist ja voll drin im Game und so mit Rennrädern und auch in allem. Und der hat mir halt so ein geiles Teil zusammengeschustert und das fahre ich halt seit 4 Jahren.
Das freut mich sehr. Ich fahre draußen eigentlich gar kein Rad mehr. Ich sitze nur auf der Rolle, das sei dahingestellt. Ich habe gehört, ich hoffe, du hast die Hotdogs schon warm gemacht, die es jetzt hier gleich geben wird.
Ich habe so richtig räudig so Tennis auf meiner App gespielt. Oh,
also nicht mal das, wir stehen vor dem Super Bowl, die Hotdogs sind noch nicht warm. Die Leute vom SWR, meinem Heimatland, bereiten hier nichts vor. Lass uns abgeben. Interview mit John Degenkolb, Thomas und Lukas haben es geführt. Viel Spaß.
Wir starten rein in die Saison 2022. Wir schauen mal aus dem Fenster hier in München. Es ist zumindest schön. Wir müssen trotzdem das Thermometer so laut meiner Internetrecherche so um circa 15 Grad nach oben drehen. Wir gehen auf die Insel, wir schauen links auf den Teide. Wir stellen uns vor traumhaftes Wetter auf Teneriffa und begrüßen John Degenkolb. John, schön, dass du Zeit hast für uns. Wie warm, wie schön ist es gerade in Teneriffa?
Hallo, servus zusammen. Ja, es ist heute hier oben auf dem Berg war es heute Mittag sogar so warm, dass wir, ihr werdet lachen, aber wir haben den Grill angeschmissen. Wir hatten heute Ruhetag und haben echt den Grill angeschmissen und haben uns ein leckeres Steak auf den Grill gehauen und waren vorher natürlich fleißig auf dem Fahrrad und hatten, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Grad es waren, aber so, ja.
Google sagt 26 bis, Grad.
Ja, hier oben nicht, nee. Also eher, das war da unten so. Also wir bei uns oben waren so 16 bis 18 Grad oder so oben. Ja, aber trotzdem.
Kurz, ne?
Ja, also sobald man runterfährt, muss man eigentlich sofort kurz fahren, weil es halt echt, so alle paar hundert Meter, die man weiter runterkommt, wird es schon richtig warm dann. Ja.
Ja, du hast schon angesprochen, ihr habt heute einen Regenerations- und einen Ruhetag. Mal ehrlich, wie enttäuscht warst du, dass genau heute bei Olympia nur langweilige Sachen waren?
Ich war heute eigentlich noch gar nicht online, was das angeht. Wir haben vorhin gerade das Zeitfahren von der Provence-Rundfahrt verfolgt, aber ich habe irgendwie nicht so richtig eine Möglichkeit, Live-Bilder irgendwie zu verfolgen. Ich bin immer auf meinen französischen Teamkollegen angewiesen und der interessiert sich extrem viel für Langlauf und Biathlon, und da haben wir jetzt die ersten Tage echt richtig intensiv auch verfolgt. Das war ganz witzig.
Wir haben es gesehen, dass du mit Romain Bardet Biathlon geschaut hast. Steht aktuell unentschieden, was die Goldmedaillen angeht zwischen Deutschland und Frankreich, oder?
Ja.
Wer gewinnt am Ende das Duell?
Ich glaube, im Allgemeinen sind die Deutschen im Moment auf einem ganz guten Kurs, was die Medaillenringe angeht. So,
ja. Ja, das sowieso, ja. Das absolut. Ja.
Jetzt haben wir schon Romain Bardet angesprochen. Du schaust mit ihm Biathlon. Du hast uns gerade kurz bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, konnten wir schon seinen Hintern erblicken. Er wird nämlich gerade hinter dir massiert. Auf Instagram taucht ihr relativ viel gegenseitig in den Insta-Stories auf. Also er verlinkt dich oft, ihr fahrt oft zusammen die Berge hoch. Ich frage mich, wie viel Berge, ist das Bergtrainingslager oder bist du noch zum Berghelfer von Romain Bardet oder was ist da los? So viel, wie du gerade bergauf fährst. Wie viel Spaß macht das mit Romain Bardet?
Also ich fahre viel bergauf, aber ich fahre nicht so viel bergauf mit Romain zusammen, weil das ist eigentlich fast nicht möglich, dann zumindest nicht in einer Ausdauereinheit oder in einer Grundlageneinheit, weil wenn er praktisch Grundlagenausdauer fährt, dann muss ich schon in meinen Spitzenbereichen dann gehen, um dann überhaupt mitkommen zu können. Und ist schon krass, was man dann halt einfach an Leistungsunterschied hat, was einfach das Gewicht schon einfach ausmacht. Er ist halt im Endeffekt 20 Kilo leichter als ich, und das ist ein enormer Batzen, den man dann irgendwie mit hochschleppen muss. So, ja.
Aber ihr scheint ja eine ganz gute Connection zu haben, wenn ihr zusammen auch dann immer wieder Sport guckt und so weiter. Also scheint ihr da einen ganz guten Buddy gefunden zu haben.
Ich denke, das allgemein. Wir sind hier zu fünft und wir haben hier echt eine super Truppe, die sich gut versteht und die dort halt einfach, wir müssen uns auch gut verstehen, sage ich mal. Wir sind hier in so einem Ferienhaus und haben eine Küche gemeinsam, haben ein Badezimmer mit einer Toilette gemeinsam und haben dort schon so ein bisschen Arrangements halt einfach zu treffen, dass man sich nicht auf den Geist geht und auf die Nerven geht. So, ja.
Klingt schon fast nach einem WG-Leben, ja.
Ja, ich wollte es gerade sagen, klingt nach der schönen DSM-WG auf Teneriffa so.
Ja, aber es ist auch wirklich so. Und aber es macht auch echt mega Fun. Als Nils Eckhoff und ich hier ankamen, wir kamen praktisch eine Woche später als die Bergfahrer, die waren schon eine Woche früher hier. Und in der Woche, wo die hier waren, hat es auch schon halt einfach war es richtig kalt und hat es auch geschneit, sogar oben auf dem Berg hier. Und das Haus war halt irgendwie wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht benutzt und war halt völlig ausgekühlt, und dann mussten die das erstmal aufheizen. Und dementsprechend waren wir eigentlich total froh, dass halt die Bergfahrer da schon so ein bisschen ihren Dienst getan haben und jeden Tag den Kamin hier angeschmissen haben und hier einfach so eine gewisse Grundwärme halt auch mal reingebracht haben. Ja.
Schon mal ein bisschen Schnee geschaufelt da draußen quasi. Ja, um es jetzt erstmal ein bisschen einzuordnen, das ist Anfang der Saison, viele Teams haben neue Trikots, neue Namen, und du hast ja vor allem jetzt, du bist auch in einem neuen Team, ne? Also das hat wahrscheinlich oder vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen, seit dieser Saison wieder, muss man sagen, bei DSM unter Vertrag. Groß vorstellen muss man dich, glaube ich, nicht. Jeder, der mal ein bisschen Radsport geguckt hat, kennt wahrscheinlich deinen Namen. Die größten Erfolge, Paris-Roubaix gewonnen, Mailand-Sanremo gewonnen, 10 Etappen bei der Vuelta, das könnte ich jetzt ein bisschen was aufzählen. Für dich ist es aber vor allem auch die Rückkehr zu einem Team. Also warst die letzten 2 Jahre bei Lotto Soudal unter Vertrag, davor noch bei Trek, und jetzt bist du wieder bei DSM. Damals war es Team Giant Alpecin, und es ist so ein bisschen, wenn man da was gelesen hat, für dich so das Nachhausekommen, das zitiert wurde. Wie sehr fühlt es sich jetzt nach 5 Jahren in anderen Teams an, für dich nach wirklich Nachhausekommen bei diesem Team?
Also es ist in der Tat so, dass ein Schritt halt einfach in ein neues Team, was aber halt auch gleichbedeutend irgendwie mit der alten Heimat ist, und was ich auch von Anfang an, als ich jetzt zurückgekommen bin, sehr familiär angefühlt hat und einfach auch glaube ich, der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt war. Mir macht das Arbeiten mit der ganzen Mannschaft, mit den Jungs oder auch mit den Betreuern und mit den Coaches, das macht mir unheimlich viel Spaß und ist auch so ein Stück weit das, was mir vielleicht auch in den letzten Jahren gefehlt hat. Und aktuell ist es habe ich ein mega gutes Gefühl und es tut total gut, einfach dort ja so eine Atmosphäre um sich zu haben, so eine Wohlfühlatmosphäre, wo man aber auch halt einfach ja jeden Tag gepusht wird und an seine Grenzen gebracht wird.
Ja, du hast in einem Interview zum Beispiel auch gesagt, das fühlt sich deswegen auch nach Heimat an, weil der Geist derselbe ist und dass viele Mitfahrer von früher jetzt auch im Management sind. Welche Leute sind das konkret oder mit welchen Personen hast du jetzt wieder zu tun, die vor 5 Jahren auch schon da waren? In welcher Beziehung bist du da mit ehemaligen Fahrern oder jetzt im Management?
Ja, ich war ja 5 Jahre hier in der Mannschaft, danach eben halt 5 Jahre praktisch, ja, wenn man so will, fremdgegangen oder auswärts unterwegs gewesen. Und von den Rennfahrern von der Zeit ist eigentlich nur Sören Grau-Andersen. Der war damals, das war dessen erstes Jahr, war mein letztes Jahr, als bevor ich dann quasi die Mannschaft verlassen habe. Und ja, mit Roy Kürves, der mittlerweile halt auch eine Rolle als Coach in der Mannschaft hat. Mit dem habe ich ein sehr enges Verhältnis gehabt, auch nach meinem Weggang eigentlich immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis weiterhin behalten. Und das war dann auch natürlich auch einer der Gründe, warum das Ganze dann auch ja so sich entwickelt hat, dass ich da auch diesen Platz hier auch wieder zurückbekommen habe, sage ich mal.
Du hast ja gesagt, das ist was dir in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. Gibt es da irgendwie Punkte, woran man das genau festlegen kann, warum es dann jetzt eben nicht mehr ganz nach deinen Vorstellungen lief zuletzt?
Ja, ich glaube, dass allgemein die Atmosphäre ist halt schon so, dass man sich hier halt einfach wohlfühlt in der Mannschaft und dass es Dinge gibt, mit denen man sich natürlich erstmal für jemanden, der als Neuen hier irgendwie in die Mannschaft kommt, wo man sich die man vielleicht vermisst oder die man, mit denen man sich abfinden muss. Aber auf der anderen Seite ist halt an allem, was halt hier wirklich gemacht wird, da ist halt ein Grund dahinter und da ist eine Idee dahinter und aus dem Grund machen wir das dann auch genau so. Und das ist schon auch was, was ich, ja, diese Offenheit und diese Kommunikation, die auch innerhalb der Mannschaft dann auch gepflegt wird, die ist schon auch außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Mannschaften.
Was du auch schon angesprochen hast, die letzten Jahre teilweise schwierig. Wenn man jetzt zurückschaut, eigentlich ist es gar nicht so lange her, dass du richtig gute Ergebnisse eingefahren bist, ich habe zumindest im Interview darüber gelesen, dass du auch darüber sprichst, der Herbst 2020, damals nach der Corona-Pause relativ erfolgreich. Du warst bei Flandern, glaube ich, und bei Gent Wevelgem in der Top 10, bist ja teilweise auch um Platz 3 und 4 mitgesprintet. Und dann das letzte Jahr 2021, würde ich einfach mal behaupten, war nicht nach deinen Erwartungen, sportlich gesehen. Kann man das auf irgendwas konzentrieren? Kannst du das irgendwo benennen? Was war letztes Jahr? Was war vielleicht bei Lotto am Ende los, dass es 2021 nicht nach deinen, oder dass du nicht an den Herbst 2020 zum Beispiel anknüpfen konntest?
Ja, ich denke, da spielen verschiedene Faktoren auch mit rein und das kann man jetzt nicht genau an einem Punkt irgendwie festmachen. Und am Ende ist es ja natürlich auch im Radsport so, wenn einmal irgendwie der Stein ins Rollen kommt und man dann auch das Selbstvertrauen und die Unterstützung der Mannschaft hat, dann rollt's und dann fährt man eigentlich von Rennen zu Rennen mit einem guten Gefühl und wird eigentlich immer von Woche zu Woche besser. Und das hat mir halt im Endeffekt auch gefehlt. Und der Radsport an sich ist natürlich auch im Moment, sag ich mal, in einem Wandel, wo halt einfach viele junge Leute und viele Riesentalente halt einfach Jahr für Jahr auftauchen. Und da kann man sich halt auch nicht erlauben, dass man irgendwie mit dem Training dann irgendwie stagniert und dann halt vielleicht, wenn man keine besseren Werte fährt als im Jahr vorher, dann ist man eigentlich schon, sag ich mal, schlechter. Also man muss eigentlich immer versuchen, halt wirklich besser zu werden und das ist mir in dem 2021er Jahr eben halt nicht ganz so gelungen. Und daran sind wir gerade ganz hart am Arbeiten, dass wir da halt wir haben ganz viel analysiert und viel versucht, halt einfach rauszufinden, warum das, woran das gelegen hat, dass ich halt einfach nicht ganz vorne mitfahren konnte in den Klassikern, und haben dort auch viel, was das Trainingsprogramm anging, umgestellt und viele Sachen auch neu ausprobiert. Auch jetzt gerade so ein Höhentrainingslager im Februar ist was ich noch nie in meiner ganzen Karriere gemacht habe. 12 Jahre auf dem Puckel jetzt, und jetzt haben wir den Schritt auch gewagt, dann halt auch so was Außergewöhnliches zu tun. Jetzt im Februar dann nach Teneriffa Berge fahren. Und wenn die anderen schon Radrennen fahren, eigentlich hier noch quasi an der Form schrauben. Ne?
Ist ganz interessant, was du sagst, weil ich glaube, Nibali hat es auch schon mal erzählt. Er fährt eigentlich im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr die besten Wattwerte, die er jemals hatte, und kommt aber halt bei den Rundfahrten nicht mal im Ansatz dann wieder ans Podest dran, wo er ja früher Dauergast war. Also es ist schon so, dass in den letzten 5 bis 10 Jahren der Radsport nochmal so ein exponentielles Wachstum genommen hat, oder?
Ja, vor allen Dingen ist es halt so, dass mit ganz vielen jungen Talenten halt einfach der Markt, sag ich mal, überschwemmt wird, fast, kann man schon fast sagen, weil halt ganz viele Nachwuchsfahrer schon super früh damit anfangen, sich halt ganz professionell zu leben, halt was Ernährung angeht, was Training angeht, was auch Höhentraining angeht, und dann kommen halt einfach Rennfahrer aus den Junioren hoch, die dann eigentlich schon in der Lage sind, auf Weltniveau zu fahren. Und das macht schon halt einen großen Unterschied. Und dann haben wir jetzt halt auch aktuell, was die Klassiker angeht, mit einem Pidcock, mit einem Wout van Aert, mit einem Mathieu van der Poel, einfach auch krasse Ausnahmetalente jetzt auf einen Haufen. Und dann ja, muss man schon halt einfach auf dem absoluten Top-Niveau sein, um da überhaupt unter die Top 10 fahren zu können. Ne?
Das würde mich eh auch interessieren. Du hast es in einem anderen Interview, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass es einfach schwierig ist, gegen solche Leute wie jetzt einen Van der Poel oder einen Van Aert rausgenommen, einzeln zu bestehen, weil die einfach krass gut sind. Du sagst, man kann es dann eigentlich nur noch durch Teamstärke oder durch mannschaftliche Taktik irgendwie ausbügeln. Du bist jetzt im Januar 33 geworden, bist jetzt bei Team DSM. Wie sehen da so Taktiken aus, oder wie könnt ihr an solche Rennen gehen, um da nochmal zu gewinnen? Wie sieht da auch deine Rolle bei solchen Rennen aus? Wie kann man das konkret sagen, diese mannschaftliche Geschlossenheit, um gegen solche Superstars in Anführungszeichen dann zu bestehen?
Ja, ich denke, dass man einfach dort auch clever fahren muss und auch teilweise Rivalitäten auch ausnutzen muss. Es wird immer wieder Rennen geben, wo sich dann halt Mathieu van der Poel und ein Wout van Aert irgendwie belauern, und das war ja auch in den letzten 2 Jahren schon auch relativ oft so, dass da halt dann einfach Nutznießer gab und die dann halt einfach die Situation dann ausgenutzt haben. Und wenn wir ehrlich sind, ist zumindest was die Person Mathieu van der Poel angeht, ist auch noch nicht klar, wie fit der jetzt für die Klassiker sein wird. Der hat auch gerade jetzt einen großen Ausfall. Deswegen ist glaube ich, wirklich alles möglich. Wir haben mit Nils Eckhoff noch einen super starken Klassikerfahrer in unseren Reihen, der auch jetzt gerade aus dem letzten Paris-Roubaix super viel Selbstvertrauen einfach mitgenommen hat, hat dort eine echt krasse Leistung einfach abgeliefert, war ganz am Ende leider nicht mehr ganz vorne mit dabei, aber am Ende war das jetzt auch seine erste große Feuertaufe, um bei so einem großen Klassiker halt einfach mal in der Gruppe vorne mit dabei zu sein, und viel hat am Ende auch nicht gefehlt, dass er dort auch unter die ersten die ersten Plätze fährt.
Jetzt sprichst du jemand wie Eckhoff an oder auch Paris-Roubaix. Wie ist jetzt deine Rolle im Team? Gehst du noch, oder wie sind deine Ziele, um jetzt darüber mal zu sprechen? Du sagst schon, das Training ist ein bisschen anders, man versucht andere Reize zu setzen. Bleibt dein Rennprogramm ähnlich wie die letzten Jahre? Sind deine Ziele noch ähnlich wie die letzten Jahre? Oder anders gefragt, gehst du zum Beispiel, ich habe nachgeschaut, 66 Tage sind es heute noch bis Paris-Roubaix, gehst du noch in solche Rennen und sagst, ich will da auf jeden Fall auf Sieg fahren? Oder sagst du auch, du kannst auch mit einem Status leben, da sagst du, verhilfst jemand anderem oder einem Jungen, um damit der auf irgendein Ergebnis fährt. Wie gehst du diese Saison, wie sind da die Ziele bei DSM und bei dir?
Also ich denke, was die Klassiker angeht, ist die Zielstellung eigentlich nach wie vor, dass ich halt einfach auch selber auf Ergebnis fahren möchte oder auch von mir erwartet wird, dass ich dort auch mit vorne reinfahre. Nicht vergleichbar mit dem, wie es halt früher war, dass ich halt wirklich dann der alleinige Kapitän war, sondern eben halt als Teil einer Mannschaft, die dort, sag ich mal, einen Plan verfolgt und sagt, okay, das und das sind unsere Ziele, wir wollen, keine Ahnung, bei der Flandern-Rundfahrt auf dem und dem Berg dann irgendwie unten gut reingebracht werden und versuchen dann einfach das Rennen dann ja aktiv nach vorne raus zu gestalten. Und was die Sprints angeht, war ich ja auch noch nie jemand, der ein richtiger reiner Sprinter war und dort natürlich bei der Vuelta oder auch bei vielen anderen Rennen halt einfach auch Sprints gewonnen habe und auch die Unterstützung der Mannschaft genossen habe. Aber ich war ja auch in der Vergangenheit schon ziemlich oft halt einfach Teil eines Sprintzugs und eines Gefüges. Und was die reine Spritzigkeit und Schnelligkeit angeht, da haben wir definitiv stärkere Rennfahrer oder schnellere Sprinter in unseren Reihen. Und dort wird der Fokus definitiv auch darauf liegen, halt einfach die Sprints mit vorzubereiten. Gerade wenn es, sag ich mal, in den Teil nach den Klassikern geht von der Saison.
Du hast jetzt gerade schon angesprochen, sind natürlich ist DSM ein Team, das immer auch wieder darauf setzt, junge Leute dazu zu holen, die dann auch so ein bisschen auszubilden. Gibt dann natürlich auch etliche Beispiele, die dann wieder weggegangen sind. Aber wie ist es jetzt bei dir? Du kommst natürlich dazu mit einer Erfahrung, mit einem Namen, dich kennt jeder im Team. Wie ist da der Unterschied, wenn man dann in so ein Team reinkommt? Bist du der Mann, den alle um Rat fragen oder wie sieht es manchmal aus?
Ja, ist schon so, dass einfach dort ein Stück weit auch die jungen Rennfahrer halt einfach auch schon noch wissen oder die sind sich schon bewusst, dass ich halt einfach auch mittlerweile jetzt halt 12 Profijahre auf dem Buckel habe und dort viel erlebt habe und dort ist der Ratschlag oder die Ratschläge, die ich gebe, die sind dort schon, werden schon gut angenommen und werden, ist jetzt nicht so, dass man dort nicht ernst genommen wird. Also, aber ich versuche.
Was ist der Go-To-Ratschlag von John Degenkolb? Was ist das Erste, was du jedem empfiehlst?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man immer irgendwie mit einer positiven Einstellung irgendwie mit dabei ist und dass man halt einfach auch mit dem, was man hat, halt einfach super viel Spaß hat. Und wenn man, solange man irgendwie ja mit dem Rennfahren, was man halt einfach auch als Privileg ansehen muss, wenn man da Spaß hat, dann kann man halt einfach viel mehr rausholen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch umso besser, je besser man sich auch versteht innerhalb der Mannschaft. Und ich habe das halt in meiner Karriere oft erlebt, dass man halt ein Gefüge irgendwie bilden muss, dass man eigentlich fast so wie Kumpels ist und dann kann man einfach auch Leistungen aus sich und aus seiner Mannschaft herausholen, die man vorher vielleicht gar nicht im Träumen zustande war vorher.
Ich habe nochmal gleich eine Frage auch zu einem Team oder wir werden auch gleich nochmal drauf zu kommen, wie es ist, neu in ein Team einzusteigen. Was mich eine Frage zum Team DSM allgemein mal interessieren würde und da hat man mit dir vielleicht jemand, der sich im Radsport auskennt oder beziehungsweise halt einfach schon ewig dabei ist. Bei DSM ist ja eines der Teams, die vor dieser schwierigen Situation stehen, dass sie, was die UCI-Wertung angeht, 2021 ein relativ schlechtes Jahr hatten und es gibt ja diese Wertungen auf 2 Jahre bezogen, die auch über den World Tour Lizenzstatus entscheidet. 2020 war ein super Jahr, da war Team Sunweb damals noch auf Platz 5, ja. Also brutal gut, damals eben auch mit den Tour de France Etappensiegen und Podium beim Giro und so weiter. 2021 war ein brutal schwieriges oder man muss es sagen schlechtes Jahr, Platz 21, das schlechteste aller World Tour Teams. Ihr seid ein bisschen in der Gefahr, im Fußball würde man sagen Abstiegskampf. Weil einfach Teams wie Alpecin Phoenix, die keinen World Tour Status haben, mehr Punkte holen als DSM zum Beispiel zuletzt. Und es gibt da ein paar Teams, ich glaube Lotto Soudal zählt auch dazu, die dieses Jahr schauen müssen, genügend Punkte zu sammeln, um nicht den World Tour Status zu verlieren. Ist sowas für euch ein Thema? Gibt es davon wird das in der sportlichen Leitung mit euch überhaupt thematisiert? Kann man sich als Fahrer über sowas Gedanken machen?
Ja, ich denke, als Fahrer darf man sich jetzt da gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, auch nicht zu sehr mit beschäftigen und sich da irgendwie nicht verrückt machen, weil die Saison hat jetzt gerade erst begonnen und man muss jetzt einfach schauen, dass man gut reinkommt. Und je mehr man sich da, glaube ich, verrückt macht, desto schlechter ist es. Und bis jetzt aktuell ist das jetzt noch kein Thema, was bis zu den Rennfahrern irgendwie vorgedrungen ist. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das auch dann innerhalb der Teamleitung, die laufen ja auch nicht mit geschlossenen Augen durch die Gegend und versuchen das halt auszublenden, sondern die sind sich dessen schon bewusst und dort muss halt einfach auch alles dafür getan werden, dass eben dieser Status auch behalten wird. Ne? Klar. Aber bei den Rennfahrern ist es jetzt noch kein Thema.
Okay, das war jetzt die klassische Journalistenfrage, wie fühlt sich Abstiegskampf an? Die wollte ich auch einfach irgendwann mal stellen. Aber es ist ja ein bisschen undurchsichtig irgendwie im World Tour Ranking. Keine Ahnung, ich musste mich da auch erstmal ewig einlesen. Ich bin auch immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es verstanden habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema und da wird man dieses Jahr drauf schauen müssen, weil es eben ein paar Teams gibt und unter anderem auch DSM, für die das ein Thema ist. Wir haben noch ein paar persönliche Fragen auch zu dir. Eine, wenn man sich auf so ein Interview vorbereitet, dann liest man da den ein oder anderen Artikel. Eine Überschrift ist mir im Kopf geblieben von der FAZ. Die schreibt von der gestörten Liebe zur Tour de France. 2019 bei Trek nicht nominiert. 2020 warst du dabei. Vielleicht erinnern sich einige auf dieser scheiß ersten Etappe, wo es ein paar Stürze gab, warst du auch mit dabei und dann eben direkt raus. 2021 nicht nominiert. Flammt die Liebe? Wir haben in wenigen Tagen den Valentinstag. Flammt die alte Liebe Tour de France dieses Jahr wieder auf?
Ja, ich hoffe es natürlich. Es ist ein Event, wo ich, wenn ich zurückdenke jetzt, was mein letzter großer Sieg war, der war genau bei der Tour de France und der war halt eigentlich die perfekte Kombi zwischen Klassikern oder sag ich mal Roubaix.
Es gibt ja dieses Jahr wieder eine.
Und der Tour de France und dieses Jahr steht halt auch wieder eine auf dem Plan und deswegen ist es natürlich schon auch ein großes Ziel für mich, dort wieder am Start zu stehen. Und gerade aktuell versuche ich mich einfach wirklich nur auf die Klassiker zu fokussieren und danach einfach auch den Plan, den wir jetzt mit dem Team gemacht haben, den haben wir bis zu den Klassikern gemacht und haben halt uns darauf verständigt, dass wir danach auch weiter planen, wie es dann genau weiter aussieht. Und das ist nicht viel anders, als ich das in den anderen Jahren auch gemacht habe, weil wenn man bei den Klassikern halt einfach wirklich sich voll drauf fokussieren will, dann kann man irgendwie nicht im Frühjahr schon an die Tour de France denken. Die Tour de France ist das, was eben dann als nächstes danach ansteht. Ne? Aber es wäre natürlich super toll, wieder bei der Tour mit dabei zu sein und gerade dort glaube ich halt einfach auch, dass ich als Teil einer Mannschaft, die da auch die Sprints dann auch anfahren können. Und ich glaube, ich war jetzt gerade vor kurzem wieder in dem Sprintcamp. Also wir teilen unsere Trainingslager dann auch teilweise auf, dass wir sagen, okay, die Sprinter oder alle, die, sag ich mal, in diese Sprintgruppe hineingehören, die trainieren dann nochmal separat und haben dann auch noch so Lead-Out-Übungen und sowas gemacht und dort hat man schon halt einfach gesehen, wie krass schnell dann halt auch so ein Case Bowl oder so ein Alberto Dainese halt wirklich sind und das macht schon richtig Fun dort auch die Sprints für die Jungs dann auch anzufahren und das ist auf jeden Fall auch ein Ziel, was ich dieses Jahr dann auch verfolgen werde noch.
Also die gestörte Liebe hat Chancen, dieses Jahr wieder aufzuflammen. Da hoffen wir noch alle auf die alte Romantik.
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, das wäre schon schade, wenn sage ich mal, die eine Etappe 2020 in Nizza, wenn das jetzt irgendwie der letzte Auftritt bei der Tour gewesen wäre. Ich glaube, da ist mein Anspruch schon noch relativ hoch, dort bei der Tour de France nochmal am Start zu sein.
Also ich kann dir aus Sicht von Leuten, die beim Fernsehen arbeiten, sagen, alle Journalisten werden darauf hoffen, dass du mit am Start bist, weil die Geschichte mit der Roubaix-Etappe und man hätte dich da und so weiter, da sind alle Beiträge, alle Redakteure, die Beiträge sind jetzt schon geschrieben. Das ist das Einfachste der Welt, man muss gar keine Geschichte suchen, da läge sie schon da sozusagen. Ja, dann müssen wir jetzt noch kurz ausnutzen, dass wir mal wieder einen Fahrer direkt aus dem Trainingslager zugeschaltet haben. Wir hatten das schon ein paar Mal. Letztes Jahr unter anderem war es bei Pascal Ackermann, glaube ich, so, dass er sich auch aus dem Trainingslager gemeldet hat. Es gibt ja gerade am Anfang des Jahres, ich glaube im Mannschaftssport heißt es Mannschaftstaufen, ich weiß nicht, ob das beim Radsport, es gibt diese Aufnahmerituale, wie auch immer. Du warst in dem Team schon mal, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Musst du am Anfang vom Jahr da trotzdem durch und wenn ja, was ist passiert? Oder was kannst du erzählen?
Ja, das ist so ein bisschen die Problematik. Also da kann man das sich jetzt auch
deinem
nicht
Gesicht an, ja. Es ist was passiert
auf jeden Fall. Nicht,
über keine Frage
nicht,
hast du so lange nachgedacht wie über die.
Ja, kann man sich auch nicht zu weit in die Karten gucken lassen. Also es gibt auch, weil wir wollen natürlich auch nicht. Wir wollen natürlich auch nicht die potenziellen neuen Rennfahrer schon vorwarnen, was da so auf sie zukommt, aber ich kann nur so viel sagen, ich bin auch, obwohl ich eigentlich darauf vorbereitet war, was passiert, bin ich nicht verschont worden und war auch dementsprechend auch überrascht. Und aber es war am Ende alles spaßig und hat super Fun gemacht und wir sind haben uns gut vertragen.
Mehr ist als ein Kaltgetränk.
Es gab das ein oder andere Kaltgetränk. Das ist definitiv auch so, ja.
Und wird das über die Jahre schlimmer oder gewinnt man an Erfahrung und sagt irgendwann, ach, das ist nicht mein erstes Team, ich juckelte schon, oder denkt man sich, puh, mit den Jungen wird es auch nochmal schwierig mitzuhalten?
Ja, es gibt dann schon halt auch einfach Rennfahrer, die halt so ganz junge Rennfahrer, die kennen halt auch keine Limits und wenn man dann halt auch älter wird, das ist schon auch interessant zu sehen. Und
aber wer ist dann der Initiator bei dir? Der sich
für mein eigenes
ausdenkt?
Gefühl, boah, ich glaube, am Ende war es so, dass die Sachen, die wir damals schon gemacht haben, die wurden eigentlich bis immer wieder weitergetragen und wir waren halt damals echt auch eine richtig coole Truppe, ob das jetzt mit Johannes Fröhlinger, mit Simon Geschke, mit Marcel Kittel, mit Kuhn de Kort, also wir hatten halt einfach da, sag ich mal, eine eingeschworene Truppe und hatten damals schon Spaß und hatten jetzt Ende Oktober hatten wir unser Teamtreffen und da hatten wir auch mindestens genauso viel Spaß wie damals, als ich 2012 das erste Mal zu der Mannschaft hier kam.
Stark. Gab es einen Auftritt von DJ Jöckel 5?
DJ was? Von wem?
Jöckel 5. Oder jetzt bin ich gespannt, ob ich falsch recherchiert habe. Es gibt auf deiner, du bist ja anscheinend Musikliebhaber und es gibt auf deiner Website sind ein paar Spotify-Playlists verlinkt. Und der Ersteller der Playlist steht als Accountname Jöckel-5 dran. Ist das dein Account oder bin ich jetzt ganz falsch?
Nee, das ist nicht mein Account. Das ist nicht mein Account. Okay. Aber das ist der Account von einem befreundeten, also der sich um die Homepage auch kümmert. Und mit dem zusammen habe ich die, also ich habe da schon auch natürlich mitgewirkt. Und mit ihm zusammen habe ich auch diese Playlist erstellt. So.
Was ist der
Musik,
Top-Hit?
Musik ist auch definitiv immer aktuell. Auch
welche
wenn
Fraktion bist du? Also wir hatten schon ein paar Radsportler da, die sind eher Fraktion Ballermann. Wenn ich deine Playlist durchgeschaut habe, das finde ich dann nicht. Also was macht John Degenkolb im Bus an oder womit hast du deine Probleme? Weil der Mama Lauda also würde ich bei dir nicht vermuten.
Bei mir ist dann schon so eher Rock oder halt auch, also Hip-Hop geht auch oder Rap, Deutschrap zum Beispiel ist auch hoch im Kurs. Aber ich habe so eine kleine Anekdote, die ich, glaube ich, noch in keinem anderen Team irgendwie gehabt habe, dass es einen Rennfahrer gab, der voll auf Schlager abgefahren ist, aber Nico Denz, der kennt förmlich jeden einzelnen Schlagersong in- und auswendig. Also das und bombardiert auch, egal aus welchem Land die Teamkollegen kommen, Die müssen sich dann irgendwelchen deutschen alten Schlager anhören.
Und alle Kollegen und Roman Bardet denken sich, mein Gott, die Deutschen, es ist eine Katastrophe.
Aber lustigerweise sind meistens die Deutschen, die dann irgendwie DJ spielen müssen. Auch wenn wir jetzt hier abends zusammensitzen, bin ich auch dann relativ oft derjenige, der dann Spotify anmacht.
Ja. Ja, stark.
Soll noch einer sagen, die Deutschen hätten keinen Sinn für Kunst?
Also ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel. Eine, die muss ich einfach stellen, weil es mich interessiert. Du bist leidenschaftlicher Motorradfahrer, sagst du selber. Du hast auch ein Motorrad, du nennst es, also Zitat, ich liebe meinen Kaffeekracher. Wo fährst du mit deinem Motorrad durch und lässt sich das verbinden, Radsport und Motorrad? Weil ich, wenn ich im Radurlaub bin, ich kenne das eigentlich nur als Hassliebe, dass man irgendwo irgendwelche Pässe hochfährt und dann donnern 6 Motorradfahrer, es stinkt und es ist laut und man hasst sich eigentlich gegenseitig. Wie sehr geht das zusammen oder welcher Typ Motorradfahrer bist du?
Nein, wenn ich Motorrad fahre, dann total entspannt und einfach nur wirklich so zu sagen, okay, wir fahren jetzt von A nach B und besuchen jemanden oder ich benutze es eigentlich als Fortbewegungsmittel, also nicht um jetzt irgendwelche großen Touren zu machen und genieße halt einfach dann auch ein ähnliches Gefühl wie auf dem Fahrrad halt einfach zu haben, aber eben noch spritziger, noch schneller und aber eben auch nicht, ich bin nicht derjenige, der dann in den Bergen irgendwie oder in den Kurven ans Limit geht, sondern halt einfach dort ein bisschen Spaß hat. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, jetzt mit 2 Kindern zu Hause und auch sonst einfach viele Rechte natürlich, aber eben auch viele Pflichten, da kommt man auch gar nicht mehr so oft zum Motorradfahren. Und aber ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, muss ich dieses Jahr wieder zum TÜV und dann mit frischem TÜV, glaube ich, werde ich auf jeden Fall nach dem Frühjahr dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit finden, aufs Motorrad zu steigen.
Oder nach der Radkarriere einfach der motorradfahrende Polizist. Gibt es das in Deutschland überhaupt? So diese, wie aus amerikanischen Filmen, wenn man die Motorradfahrer, gibt es das in Deutschland? Ich wüsste es gar nicht.
Ja, natürlich, klar. Natürlich.
Schon, oder?
Das sind ja dann auch die Jungs, die uns dann auch beim Radrennen meistens absichern.
Ah, okay. Ja, da sehen wir dich dann in 8 Jahren oder so wahrscheinlich.
Ja. 8 Jahre soll ich noch fahren?
Ja, keine Ahnung. Ich wollte oben anfangen. Hätte ich jetzt gesagt, in 3 Jahren, dann sagst du, was? In 3 Jahren soll ich schon aufhören?
In 8 Jahren, da bin ich ja sogar älter als Valverde oder so.
Ja, der fährt im Zweifel noch 2 Jahre. Ich wollte nur oben anfangen. Ich weiß nicht jetzt. Der ewige Valverde. Ja, dann habe ich, Fergi, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich habe auf meinem Zettel nur noch das kurze Social-Media-Zeugnis. Da müssen wir einmal.
Dann bitte, Thomas. Tu dein Amt.
Social Media Zeugnis.
Ja, wir geben normalerweise unseren Gästen immer ein kleines Social Media Zeugnis. Ja, das machen wir mit allen. Okay. Bei dir ist mir aber was anderes aufgefallen. Normalerweise, wir schauen auf Strava. Also, ich bin immer ein Freund von, ich schaue mir alles auf Strava an und Insta-Stories. Da sind wir gut. Ich finde das auch super bei dir mit Roman Bardet und man guckt Biathlon und schöne Fotos vom Tate rauffahren. Alles super. Aber wann warst du das letzte Mal auf deiner Homepage?
Boah, zu lange her. Definitiv, ja.
Da steht nämlich aktuell das Team Lotto Soudal.
Okay.
Da müsste man mal ran.
Du hast recht. Ja, du hast vollkommen recht.
Oder du sagst deinem Kollegen Jörg Fünf, wenn der deine Homepage macht.
Ja.
Wir haben Februar 2022, Wikipedia ist schon schneller. Die haben dich schon bei Team DSM.
Du hast vollkommen recht. Das geht voll und ganz auf meine Kappe.
Also da müsste man mal ran, sonst alles super. Aber den Hinweis nur noch mit, nicht, dass sich irgendwelche Leute informieren wollen und die gucken bei Lotto Soudal und dann heißt das Team nächstes Jahr auch noch anders. Und
das wäre ja auch doof, ja.
So. Dann danken wir dir für deine Zeit. Schönen Abend noch. Viel Spaß bei 26, 20, was auch immer gerade. Ich sag's dir, es ist auf jeden Fall wärmer als in Deutschland. Auch wenn du mal vielleicht eine kleine Jacke für die Abfahrt brauchst.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch alles Gute und auch allen anderen Zuhörern natürlich hoffe ich, dass es interessant war. Ich werde mir hier die nächsten Tage und es sind noch ziemlich genau 2 Wochen, bis ich nach Hause kann und dann eigentlich direkt in die Saison dann einsteige mit
Omloop. Was ist dein erstes Rennen? Guter Start in die Saison, oder?
Naja, ist halt alles oder nichts.
Kommst du aus der Höhe direkt ins Rennen dann?
Genau.
Oder wie?
Ja. Puh. Ja. Deswegen, es ist, wird anspruchsvoll, aber Ich glaube, das hat alles Hand und Fuß und hat auch einen wirklichen Plan dahinter. Und ich glaube auch mit dieser Verschiebung von Roubaix oder mit dem Tausch von Roubaix und Amstel, Roubaix wird ja erst am 17. April dann irgendwie sein, was ja eine Woche später als normal ist, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man vielleicht auch einen Tick später einsteigt.
Sehr gut. Super. Alles Gute für die Saison. Danke dir.
Vielen Dank. Ebenfalls. Ciao, ciao.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.